Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film und unserem Podcast von Rolling Stone. In der heutigen Folge besprechen unser Gast Marc Vetter und ich zwei unserer Lieblingsfilme. Und wir fangen an mit einem meiner Lieblingsfilme, nämlich Danny Boyles Yesterday. Im Grunde genommen wäre das ein Fall für den Jahrgangsrückblick, da Arne und ich wiederum allerdings wahrscheinlich sehr lange brauchen, bis wir in den 10er-Jahren angelangt sind. Und Danny Boyles Film aus dem Jahr 2019 ist, kann ich den frohen Mutes jetzt einfach schon mal vorschieben. Arne und ich sprechen dann wahrscheinlich im Jahr 2030 nochmal drüber. Yesterday, Regie Danny Boyle, ein Drehbuch von Richard Curtis. Wie ich finde, eine Traumpaarung, die beiden zusammen. Es erzählt die Geschichte eines erfolglosen und auch nicht sehr guten Singer-Songwriters, der infolge eines Blackouts, eines weltweiten Blackouts, aufwacht und feststellen muss, dass er in einer Welt zurückgekehrt ist, die fast genauso ist wie die, die er kennengelernt hat, bevor er diesen Blackout hatte und einen Fahrradunfall, deswegen lag er auch kurz im Koma. Nur ein paar Dinge sind nicht mehr so, wie sie sind. Unter anderem gibt es die Beatles nicht mehr in dieser Welt. Wie er schnell feststellen muss, seine Managerin und auf Love Interest, gespielt von Lily James, besucht ihn im Krankenhaus, er hat zwei Zähne verloren, wacht auf, der arme Fahrradkurier und Lehrer, Singer-Songwriter, und sie geht dann, ne, er hat zwei Zähne verloren, und dann ruft er hinterher: Will you still love me when I'm 64? Und, ne, so ein, angelehnt an den Beatles-Hit von Sgt. Pepper, und sie kann damit überhaupt nichts anfangen. Ja, hä, 64, warum denn nicht? Was spricht denn dagegen? Und dann wird er schon so ein bisschen stutzig, versteht aber den Zusammenhang nicht. Das Interessante ist, er beschließt dann, nachdem er feststellt, dass es die Beatles in dieser Welt nicht gibt, selber Karriere zu machen mit den Beatles-Songs, die ja keiner kennt. Es gibt so ein kleines Missverhältnis in dem Film. All diese Beatles-Songs, sagen wir mal, gerade mal die früheren Beatles-Songs der ersten 60er-Jahre-Hälfte, I Saw Her Standing There oder Help, das sind Songs, die er dann herausbringt, die abgefeiert werden. Er erlebt praktisch seine eigene Beatlemania. Tatsache ist aber, dass ein Song wie Help heute wohl kein Hit mehr werden würde. So, man hört die Harmonien, man hört das Rock'n'Roll-Feeling. Wenn du diesen Song im Jahr 2019 veröffentlichst, klingt er automatisch altmodisch. Und die Welt würde ihn dafür nicht mehr abfeiern. Allerdings, die Welt, in der er sich bewegt, und das ist dieses Kontrastverhältnis, die könnte heute gar nicht so sein, wie sie ist, wenn es nicht Songs wie Help gegeben hätte, 50 Jahre vorher, die Welt erschüttert hätten. So, das ist ein bisschen widersprüchlich, ne? Also die Beatles haben die Popwelt und die Musikwelt derart revolutioniert, dass vieles, in dem wir uns unbewusst bewegen, die Sprache, die wir verwenden, die Art, wie wir tanzen, wie wir uns kleiden, von den Beatles abhängt. Und die Welt, die dort existiert, minus der Beatles, ergibt eigentlich keinen Sinn.
Ja, da hast du so ein bisschen schon diesen Haken, der ja in dem Film drinsteckt, erwähnt, obwohl du ja erst einmal sagen wolltest, warum du ihn so schön findest und so gelungen. Ich finde, das ist genauso der Punkt. Erstmal muss man ja festhalten, die Idee ist schon genial. Also einfach eine Geschichte zu erzählen, in der die Beatles, die uns alle begleiten, die immer da sind, die uns alle geprägt haben, ohne die Popkultur, so wie sie heute existiert, du sagst es ja eben gerade, gar nicht möglich wäre. Wenn die nicht mehr da sind, was ist dann? Ne? Und die Ausgangssituation ist eigentlich so offen, dass man damit vieles machen kann. Ich habe das Gefühl, dass der Film mit der Idee allerdings nicht so viel anfangen kann und dass Richard Curtis so ein bisschen Probleme hat, aus dieser Geschichte etwas zu machen, das über eine ganz normale Rom-Com mit seltsamen Vorzeichen hinausgeht. Und das bleibt von Anfang bis zum sehr sentimentalen Schluss auch so, dass man nie das Gefühl bekommt, dass dieser Film versucht, tief einzutauchen in das, was die Beatles wirklich sind, sondern er macht, und das wurde, glaube ich, in zig Rezensionen und Kritiker Apersus auch festgehalten, er macht nichts anderes, als daraus eine große Kitsch-Karaoke zu machen, bei dem man einige Beatles-Songs als Coverversion hört, bei dem man das Gefühl bekommt, ah ja, das kenne ich, aber darüber hinaus eigentlich wenig versteht, warum diese Beatles uns allen so wichtig sind und was da wirklich so drinsteckt. Das betrifft erstmal nur so die Grundlage, das macht den Film jetzt noch nicht gut oder schlecht.
Ja, also man könnte sagen, Danny Boyle macht sich ein bisschen kleiner, als er ist. Genau. Richard Curtis füllt sein Fenster wiederum voll aus.
Ja, genau, es ist ein richtiger Richard Curtis-Film. Also
ja, das hat mich aber nie gestellt. Ich mag die Sentimentalitäten von Richard Curtis. Sie sind sehr schlicht und sehr konservativ. Darüber haben wir auch schon in unserer Love Actually-Folge gesprochen. Danny Boyle versucht es ein bisschen aufzubrechen, indem er einen indischstämmigen Briten halt in Hamish Patel oder Himesh Patel als Hauptrolle besetzt, der auch leichten Rassismus zu spüren bekommt, weil sein Chef, in dessen Baumarkt er arbeitet oder Supermarkt, der sagt irgendwie, wie sehen Sie denn aus mit Ihrem Bart und eigentlich müssen Sie ihn abrasieren, aber die Kunden lieben Sie, Sie dürfen bleiben. Das ist so eine leichte Pointe in dieses ansonsten relativ colorblind Casting gehaltenen Films. Du hast recht, es ist Schmalz. Ne? Schmalz ist Richard Curtis. Aber der Humor des Films, als auch die Selbstkritik Ed Sheeran, zu der wir gleich noch kommen, als auch die neuen Marktmechanismen, in denen die Beatles heute vielleicht nicht mehr bestehen könnten, greift dieser Film sehr gut auf. Es ist wirklich sehr, sehr lustig, wie Himesh Patel versuchen muss, herauszufinden, dass es die Beatles nicht gibt. Und bis er darauf kommt, dass es die Beatles nicht gibt. Seine Freundin Lily James sagt, Beatles, wie meinst du? Meinst du Insekten oder das Auto? Und dann kommt er aus dem Krankenhaus raus und ihm wird sofort von seiner Gang, von seinen Freunden eine Gitarre geschenkt, auf der er rumspielt. Und dann fängt er an, den Song Yesterday zu singen. Ne? Mhm. Und guckt dann so in offene Münder. Ne? Und dann sagt einer der Freunde, das ist einer der schönsten Songs. Nein, anders. Die Freunde sagen, das ist aber ein schönes Lied. Mhm. Und dann sagt er, schön? Das ist einer der schönsten Songs, die jemals geschrieben wurden. Und die Doppeldeutigkeit besteht ja daran, dass seine Freunde denken, dass er über sich redet und den Song, weil die nicht wissen, dass es die Beatles gibt, ne? Seine Freundin, ja, das ist ein schönes Lied, aber es ist nun mal nicht Coldplay und es ist auch nicht Fix You. Ne? Und dann sagt Himesh Patel, doch, das ist ein großes, großes Kunstwerk, Yesterday. Und dann sagen sie Freunde, ja, hier wird aber jemand gerade sehr, sehr eingebildet. Ich finde das wirklich extrem lustig. Ne? Man kann sagen, das ist jetzt nicht sehr subversiv, aber es ist ein schönes Wordplay, so. Und er dämmert langsam, was da los ist, dass diese Welt die Beatles vielleicht tatsächlich nicht kennt, fährt sofort nach Hause an seinen Computer und fängt an zu googeln.
Ja.
What happened to the Beatles? Ne? Da werden dann irgendwie bei Google Bilder plötzlich nur Käfer gezeigt. Ne? Dann gibt er einen Sergeant Pepper. Dann wird dann irgendwie eine Pfefferdose eingeblendet. Sehr lustig auch, als er eingibt John, Paul, George und Ringo. Und dann wird ein Foto von Johannes Paul II. Gezeigt und so weiter. Sehr lustig natürlich auch, dass er dann eingibt, okay, probieren wir uns mal mit anderen Musikern aus. Gehen wir mal einen Kendrick Lamar, wird gezeigt.
Kommt.
Wir geben dann auch an die Rolling Stones, die gibt's. Und dann tippt er ein Oasis.
Und die gibt's auch nicht, ne?
Dann wird eine Wüstenoase gezeigt. Genau. Also die Stiche, die Curtis und Boyle da mitgeben, die sind tatsächlich sehr lustig. Und diese Welt ist tatsächlich sehr, sehr tückisch. Er sagt einmal mittendrin, haben wir hier keine Coke, ne? Oder ich würde gerne Coke bestellen. Dann gucken die Leute dann auch an, was meint der denn überhaupt? Und dann googelt er Coke und dann kommt dann ein Bild von Pablo Escobar. Also es gibt also auch keine Coca-Cola in dieser Welt. Einmal sagt er zu seinem Kumpel, ich könnte töten für eine Zigarette. Ne? Mhm. Der Kumpel fragt, Zigarette? Was ist eine Zigarette? Und dann gibt er das wieder ein, dann kommt die Stadt in Frankreich, Cigar. Und das ist also eine sehr, sehr interessant zusammengewürfelte Welt, die wirklich...
Ja, aber erratisch ist, ne? Oder einen tieferen Zusammenhang zwischen den Sachen
kann man nicht erkennen. Also es gibt keine Message, ne? Es ist nicht irgendwie eine schöne Welt, in der es die Drogen nicht gibt. Es gibt wahrscheinlich andere Drogen, obwohl wer weiß. Aber selbst dann dürfte die Welt ja nicht so aussehen, wie sie aussieht. Ohne Beatles, ohne Drogen, ohne Zigaretten. Das geht eigentlich nicht. Es gibt ein alternatives Ende, das können wir ruhig mal schon vorwegnehmen, in dem... er für seine angebetete Lily James ein eigenes Lied nochmal aufnimmt, natürlich viel, viel schwächer als ein Beatles-Song, das ihr aber gefällt. Und dann reden sie am Ende über Harry Potter. Ne? Und dann sagen sie, habe ich mir das rausgeschrieben, einmal in dem alternativen Ende sagt er, ich fühle mich wie Harry Potter nach seinem Sieg über Voldemort, ne? Nachdem er irgendwann am Ende guter geworden ist. Ne? Und dann weiß sie gar nicht, wen er meint. Und das eigentliche Ende ist, dass er das zu ihr sagt, wir haben alles durchgemacht miteinander. Ich fühle mich jetzt wie Lord Voldemort. Nee, wie Harry Potter nach seinem Sieg über Lord Voldemort. Und dann guckt sie ihn an, um wen geht's? Mhm. Und dann kriegt er so ein Funkeln in den Augen und denkt nach. Und das ist ein sehr interessantes Ende, weil das eigentlich voraussetzt, dass er ja, auch um das Ende komplett vorwegzunehmen, er beschließt am Ende, seine eigene Lüge aufzudecken, zu sagen, es sind gar nicht meine Lieder, mit denen ich groß geworden bin. Aber als es am Ende um Harry Potter geht, entsteht noch mal ein Moment, wo er kurz nachdenkt und überlegt, könnte ich das als Karriere probieren? Mhm. Könnte ich versuchen, Harry Potter zu schreiben und vielleicht den Ruhm abgreifen, den J.K. Rowling abgegriffen hat, weil keiner Harry Potter kennt? Und man sieht den Zweifel in seinem Blick, Aber er beschließt dann halt in dem Moment halt trotzdem halt irgendwie, okay, lassen wir es mal gut sein. Ich kenne meine Grenzen und ich kenne meine Talente und lasse das jetzt mal sein.
In dem Zusammenhang wäre es wahrscheinlich logischer gewesen, wenn jetzt LSD verschwunden wäre als Zigaretten oder so, wenn man an die Pills denkt. Aber ich denke, das sind nicht die entscheidenden Dinge, glaube ich, die das Ganze so schwankend machen. Der ganze Film arbeitet ja mit dieser Prämisse, da ist jetzt dieser Typ, so ein ganz normaler Mensch, der eigentlich nichts Besonderes bisher gebracht hat, der gerne Musiker wäre, aber nicht weit hinausgeschafft hat über sein Dorf. Er hat seine Amateurmanagerin an der Seite, in die er verliebt ist und die so ein bisschen ihn versucht, besser zu machen, als er eigentlich von sich selbst glaubt. Und dann hat er am Ende den größten Schatz der Welt auf seiner Seite. Also diese ganzen Beatles-Songs, die er noch erinnern kann, die er auch anscheinend ohne Probleme wiedergeben kann. Ne? Ja. Was ja durchaus wahrscheinlich für die meisten von uns schwierig wäre, zumindest so in der ganzen Komplexität.
Ja, er macht sich so Gedankenbrücken. Ne? Er muss einmal nach Liverpool reisen, um das Grab von Eleanor Rigby zu suchen. Er sagt, ja, was war denn mal Wedding in a Church? Ja. Sammelt den Reis vom Boden auf. Wie ging das nochmal? Und er hangelt sich dann an diesen Lyrics entlang, um dann den perfekten Song zu kriegen.
Ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, dass er zwar diesen großen Schatz hat, aber damit natürlich etwas in der Hand hat, was ihn wahnsinnig überfordert. Und auf der einen Seite hat er den Moment, wo er der ganzen Welt zeigt, hier, ich kann diese Songs, die euch allen was bedeuten, ohne dass ihr es wisst, weil sie eben so gut sind. Das sagt der Film uns ja im Grunde von Anfang an. Diese Songs sind nicht gut aufgrund des Zeitkontextes, wenn sie entstanden sind, sondern sie sind einfach gut, weil die Beatles eben besonders sind. Jetzt beginnt allerdings das Problem damit, in dem Moment, wo er damit Erfolg hat. Es gibt dann ja diese ganze Kontext mit Ed Sheeran, der ja im Grunde der große Star ist und der dann mehr oder minder merkt, boah, der hat ja die besseren Songs, als ich jemals schreiben könnte.
Und das sehr mutiges Eingeständnis.
Ne? Ich finde übrigens, Ed Sheeran macht das echt gut. Also er ist natürlich kein bewanderter Schauspieler, aber er findet einen ganz guten, selbstironischen Kniff irgendwie zu sich und er scheint ja so als Typ da einfach reinzupassen, so als Buddy und Antipode gleichzeitig. Ja. Aber trotzdem kommt dann so dieser Moment, wo für mich das im Film recht schwierig wird, wenn man eigentlich das Gefühl hat, boah, wenn du diese Beatles-Songs hast, dann musst du doch eigentlich das genießen, dass du diese Songs spielen kannst, dass alle Menschen dir zujubeln, dass du im Grunde der König der Welt bist. Aber das Problem ist, dass Jack eigentlich damit nichts anfangen kann, weil er die ganze Zeit immer noch an seiner Freundin hängt, die natürlich irgendwo weit weg ist und die er gerne bei sich hätte.
Ja, die bleibt Lehrerin, ne?
Genau, sie bleibt, die hat die Lehrerin, was
auch vollkommen gut. Ist aber ein interessantes Berufsmilieu, das haben die Briten genauso wie die Amerikaner, die können in sehr, sehr jungen Jahren unterrichten und Lehrer sein.
Stimmt, ja.
Alle waren mal Lehrer, Sting war mal Lehrer, sie ist mit Anfang 20 Lehrerin, Ezra König von Vampire Weekend war, glaube ich, auch mal Lehrer.
Ja, das
alle sind irgendwie Lehrer, sehr, sehr jung. Muss nicht lange studieren, wie jemand damit Ende 20 ist. Ja. Nein, ich habe die unterbrochen.
Vielleicht hat es eine ganz eigene Art von Popmagie, wenn man als Lehrer mal angefangen hat und dann eben so reingeht, die Musik vielleicht dann hat so was Belehrendes in der Musik. Die Beatles haben ja manchmal, finde ich, auch was Belehrendes an sich, vielleicht vor allem Paul McCartney.
Mhm.
Aber ich finde, das Ding ist halt wirklich, dass dass Jack viel zu sehr daran da leidet an dieser Situation. Und wenn man das Gefühl bekommt als Zuschauer, dass eine Figur, die etwas Besonderes, eine Magie bei sich hat, darunter leidet, dann macht das irgendwann keinen Spaß mehr. Und ich finde das gerade im zweiten Drittel des Films sehr, sehr schwierig, wie man eigentlich rauskommt aus der ganzen magischen Idee hin zu diesem Typen, der leidet darunter, dass er eben seine Freundin nicht bei sich hat und eigentlich alles nur noch darauf hinausläuft, sie irgendwie zu erobern, was am Ende natürlich auch klappt. Aber dadurch verliert sich so ein bisschen was in dieser Beatles-Idee eigentlich drinsteckt und vielleicht auch, was diesen Film hätte interessanter machen können, wenn man mehr macht, als nur zu sagen, okay, das sind diese Songs, die sind großartig, die verbleiben großartig. Wir machen viele Anspielungen auf Beatles-Songs, die jeder kennt. Also das muss man auch dazu sagen. Es ist so eine Art Top-Playlist.
Ein Fanservice-Film.
Genau.
Ja, klar.
Die alle kommen, die jeder kennt und wo eigentlich keine Songs reingeschoben werden, die vielleicht irgendwas über die Figuren verraten könnten oder vielleicht über die Spannung, die bei den Beatles ja auch drinsteckte und die ja auch selbst zum Mythos geworden ist. Aber das ist alles irgendwo so ein bisschen aus dem Film rausgenommen worden, um dieses Gefühl, das du ja sagtest, von Schmalz aufrechtzuerhalten. Also ich finde, wir hatten darüber ja hier alle zusammen gesprochen, ich finde den Schmalz bei Richard Curtis toll. Also das ist nicht das Problem an sich. Es beißt sich nur so ein bisschen mit der eigentlich sehr, sehr guten Idee dieses Films.
Ed Sheeran wird ja dann zu seinem Partner. Ein wirklich sehr, sehr gelungener Auftritt, weil er auch sehr selbstkritisch ist. Jack und sein Partner, sein eigentlicher Bodyguard oder Manager, nachdem die Lehrerin in England verbleibt, treten dann ja in den Privatjet von Ed Sheeran. Mhm. Ne? Und tritt dann gleich in so ein Fettnäpfchen über Ed Sheeran, seinem Buddy. Ne? Sagt, ich mag das, wenn du rappst. Ha, nee, das war nur ein Witz. Rothaarig und Rap, das hat nicht so den Pep. Also halt immer so doof dann, so Deadjoke-artig. Ich finde das ja immer so, ich bin der Großteil von Deadjoke-artig dann irgendwie auch. Ihn angerappt, Ed Sheeran. Und dann sagt, dann kontert Ed Sheeran und sagt, klingt gut, guten Flug. Ne? Ja. Ich, ist jetzt kein Witz, ich gehe auf meinen Sitz. So, ne? Also ich mag diese Art von Deadjokes und die Betulichkeit, die da sind. Dann fragt dann Hamish Patel dann wieder nochmal, irgendwie haben sie auch eine Coke? Was ja auch so Led Zeppelin-artig zu diesem Gulfstream, diesen Jet-artigen Situationen ja auch passt, gerade nach Drogen zu fragen. So, dann fliegt er mit Ed Sheeran nach Russland, gibt da einen Auftritt, ne? Und observiert dann da die Live-Premiere von Back in the USSR. Ja. Ne? Und fragt Ed Sheeran auf, ey, wie kommst du, wieso hast du dir diesen Song gerade ausgedacht? Und so, ja, wir sind über Russland geflogen und dann dachte ich, machen wir mal Back in the USSR auf, wenn es die USSR gar nicht mehr gibt. Und dann ist Ed Sheeran so angestachelt, dass er halt eine wirklich sehr, sehr gute Szene halt, einen Contest ausruft backstage und sagt, pass auf, ich halte das mit dir nicht mehr aus, wie du dir deine Songs mal ausdenkst. Wir machen Folgendes. Mhm. Wir geben uns jetzt beide jeweils 10 Minuten und komponieren den besten Song, der uns einfällt. So. Jeder 10 Minuten. Ne? Ed Sheeran geht in seine Ecke und Jack dann in seine andere. Kommen sie wieder raus. Ed Sheeran spielt ein typisches Ed Sheeran-Lied, Shape of You Style. Und dann setzt sich halt Jack ans Klavier und intoniert The Long and Winding Road. Und dann sieht man, wie in Ed Sheerans Gesicht ne, sich dann irgendwie so verhärtet und er resigniert und sieht, er kann da nicht mithalten. Ne? Und dann sagt er jetzt irgendwie, du bist jetzt besser als ich, du hast gewonnen, ich gehe ins Bett, ich fühle mich wie Salieri gegenüber Mozart. Das ist sehr, sehr selbstkritisch. Klar, wenn es um die Beatles geht, dann kann man das ja machen. Ne? Wenn es jetzt irgendwie eine andere Band wäre, die nicht in der obersten Liga spielt, dann hätte er wahrscheinlich die Rolle überhaupt nicht angenommen.
Das kann sein, ja.
Das sind die sehr schönen Ed Sheeran-Momente. Man hätte ihm am Ende auch mal zeigen können, weil die wechseln dann ja die Slots auch vom Vorprogramm zu Support, weil Jack ja noch größer wird. Man hätte ihm ganz am Ende vielleicht noch mal zeigen können, wie er mit der Auflösung eigentlich umgeht, ja, dass Jack der ganzen Welt mitteilt, dass die Songs nicht von ihm sind. Aber eine sehr bezeichnende Szene findet ja auch statt in Amerika, Los Angeles, mit der Plattenfirma.
Auf jeden Fall.
Wo man die Mechanismen der heutigen Industrie mal kennenlernt. Da stellt er für sein Debütalbum potenzielle Albentitel vor. Ne, die ganze höchste Management-Ebene ist dort, die ganzen XX und dann diskutieren die halt die Plattentitel. Und dann sagt sein Chef zu ihm, ja, also Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, das ist ein lustiger Name, aber es sind ein bisschen viele Wörter. Ne? Stimmt ja auch, es ist ja auch so ein Vaudeville-Name eigentlich, ne, der 60er. Ne? Dann kommt der zweite Titel ins Gespräch, ja, The White Album. Das können wir auch nicht machen, weil dann haben wir ein Diskriminierungsproblem. Es ist zu wenig Diversität, das ist zu weiß. Lustigste Kommentar kommt zum Vorschlag Abbey Road. Sagt er, ja, Abbey Road, das ist doch die Straße, wo die Menschen auf der falschen Seite fahren. Mhm. Ja? Und dann schlagen sie stattdessen ihren eigenen Titel vor, der da lauten sollte One Man Only. Mhm. So ein bisschen so Drake-mäßig. Ja, und genau. dann siehst du auch Hamish Patel auch an, so, nee, hier geht gerade irgendwas schief. Ne? Ja. Man kann den Mythos der Beatles einfach nicht nachmachen. Ne? Du kannst in der heutigen Welt nicht mehr neu ansetzen.
Schon gar nicht eine Figur. Ne? Das ist auch ein Problem dieser ganzen Geschichte. Ne? Eine Person soll jetzt praktisch 4 Personen sein und die ganze Dynamik übertragen, die durch 4 verschiedene Künstler-Egos überhaupt erst so produziert werden konnten. Ne?
Ja.
Das sind, ist ja das, was letztendlich uns die ganzen Beatles-Filme oder auch zuletzt Get Back erklärt haben. Da steckt einfach so viel an Energie drin in diesen sehr verschiedenen Menschen, dass erst das dazu geführt haben könnte, dass die
Absolut.
Beatles eben das gemacht haben, was sie gemacht haben.
Es sind ja auch Songs von manchmal bis zu 4 verschiedenen Sängern mit verschiedenen Persönlichkeiten.
Stimmt, ne? Genau, ja.
Also Help wird ja an einer sehr bezeichnenden Stelle im Film eingespielt, als er so einen Homecoming-Gig macht, bei dem er aber sehr unglücklich ist und sieht, dass alles in ihm zusammenbricht, so wie Lennon damals ja auch Help deswegen als Zusammenbruch auch geschrien hat, macht er das auch. Während ein Song wie Yesterday einen ganz anderen Ton hat als McCartney-Lied. Ne? Er will dann auch wieder hier einen eigenen Song wieder einbringen. Und dann, der heißt irgendwie All Summer Long, den er nach Here Comes the Sun bringen will. Und da sagt die Plattenlabelchefin schon, ja, zu diesem zweiten Song, diesem All Summer Long, ich habe ihn gehasst, Aber ich hatte noch nicht mal das Interesse, ihn ein zweites Mal zu hören, um herauszufinden, wieso ich ihn gehasst habe. Mhm. Also eine tolle Vernichtung dieses eigenen Werks. Ed Sheeran sagt, ja, diesen einen Song, den du dir gerade da ausgedacht hast, die Geschichte, das stimmt doch gar nicht. Du hast irgendwie den Sohn eines Freundes aufmuntern wollen, Kopf hoch, und nennst ihn dann Hey Jude. Okay, aber die Melodie ist mit das Beste, was du bisher gemacht hast. Ich denke nur, man könnte den ein wenig anders nennen. Probierst du auch mal mit Hey Dude. Solche Sachen. So typische Ed Sheeran-Idee, wo er auf jeden auch Fall, ja. Also im Grunde genommen auch wirklich sich selber dann wieder irgendwie klein macht dadurch. Ja. Ne? Jack kriegt ja dann ja auch Albträume. Er träumt von einem Auftritt bei Jack Corden. Mhm. Jack Corden heißt er, ne?
Jack Corden, ja, das ist der mit dem Carpool Karaoke, ne?
Ja, genau. Bei dem in der Show zu sein. Und dann gibt es da eine Stelle, in der dann Corden sagt, ja, der Song war wirklich gut, den du gespielt hast. Aber es gibt hier backstage zwei Menschen, die sagen, das stimmt nicht, was du hier machst. Ah, ja. Das ist eine ganz große Lüge. Und diese beiden Menschen, die kommen jetzt in die Sendung. Und dann sieht man nur so auf unterster Kameraebene, wie so vier Paar Füße ins Bild kommen. Das eine Paar hat Schuhe an und klar, das andere ist barfuß.
Da sind die Beatles.
Und dann weißt du, das ist natürlich Paul, der Abbey Road Paul. Ne?
Genau, ja.
Und dann wacht er schweißgebadet auf. Eine andere herausgeschnittene Szene, von der ich denke, es ist gut, dass sie die herausgeschnitten haben, zeigt, wie er bei Corden auf der, also man kann das auf YouTube sehen, auf der Couch sitzt und dann für Ana de Armas ein Lied komponieren soll, on the spot. Und dann sagt Jack, ja, was soll ich denn da komponieren? Und dann sagt Corden, denk dir einfach irgendwas, something aus, ne? Just make up something. Mhm. Ne? Und dann sagt Jack, okay, dann spiele ich jetzt ein Lied, es heißt Something.
Ja, klar.
Es ist auch wirklich einer der besten Songs, den die Beatles herausgebracht haben. Auch dies ein Lied, das nur von George Harrison hätte komponiert werden können. Mhm. Und der spielt es auf seiner Akustikgitarre. Und für Ana de Armas, die ja auch eine der wunderschönsten Frauen der Welt ist, und ihr stehen dann Tränen in den Augen. Das hat Boyle letzten Endes rausgeschnitten, die Szene. Man kann auf YouTube-Kommentar lesen, dass die Leute wütend wurden. Warum denn gerade diese schöne Szene?
Aber sie war auch komplett raus, ne?
Also sie ist dadurch auch komplett raus. Aber ich halte das für richtig, weil das den Fokus abgelenkt hätte von seiner Freundin Lily James auf Ana de Armas. Die du auch nur als Ana de Armas da wahrnimmst und dann nur noch assoziieren würdest mit Something. Ich halte das für die richtige Entscheidung. Letzten Endes fliegt ja Jack auf, weil er bei einer Pressekonferenz sieht, wie einer der Zuschauer ganz hinten, während alle jubeln und die Arme hochstrecken und Fragen stellen wollen, einer der Menschen im Saal nicht jubelt, sondern stattdessen ein gelbes Gummi, ein Unterseeboot hochhält.
Ja, sodass jeder versteht.
Also, er versteht, ich weiß, was du hier machst. Und man hat im Film vorher schon zwei Menschen gesehen, einen Mann aus Russland und eine Britin, die ihn überall hin gefolgt sind und ihn so ein bisschen wie so Geheimagenten observiert haben. Mhm. Die wollen ihn dann treffen backstage. Aber auch da gibt es eine gute Wendung, eine typische Richard-Curtis-Wendung. Die beiden sagen nicht, wir lassen das jetzt auffliegen. Mhm. Die sagen, nein, wir sind unendlich dankbar, dass sie die Erinnerung an die Beatles hochhalten. Wir unterstützen sie, wo es nur geht.
Interessanterweise gibt es aber niemanden anderen, der jetzt zum Beispiel mit Coca-Cola um die Ecke käme oder eine Zigarette erfinden würde. Also diese Sachen werden ausgespart, obwohl du ja recht hast. Der Twist ist natürlich, dass sie sich darüber freuen, dass diese Beatles-Musik nicht stirbt, sondern dass sie für alle wieder zum Leben erweckt wird. Und da ist, ich wollte auch noch dazu sagen. Aber
wo kommt die her, das Gummiboot, also die Yellow Submarine? Wo haben die das her, wenn die Welt nicht mehr existiert?
Genau, ja. Gibt es sowas, kann man sowas irgendwo kaufen? Ne? Gab es das U-Boot auch schon vorher, bevor es von den Beatles so erfunden wurde? Das wäre eine gute Frage.
Jack hätte ja zumindest auch seiner Geliebten einfach mal, auch das bleibt ja offen, erklären können, wie das passiert ist.
Ne? Genau, ja.
Dass dieser Blackout dazu geführt, es muss ja noch mehr Menschen auf der Welt geben, die gerade da diesen Blackout hatten, so ein bisschen so Quiet Earth-mäßig, also das entgegengesetzt
erlebt haben. Hab ich genau auch gedacht, ja. Solche Filme passen ja da oder Leftovers, irgendwas,
wo man wird er jemals sagen, was da eigentlich an Magie passiert ist, ne?
Ja. Aber das scheint ihm schwer zu fallen, oder? Oder der Film vernachlässigt einfach diese Art von
zu kompliziert.
Erklärung, ja. Ist eigentlich nicht falsch, weil wenn du zu viel von diesem Geheimnis versuchst preiszugeben, dann wirkt es noch fahler und irgendwo so merkwürdig, wie es ja eigentlich auch ist. Es ist ja im Grunde nichts anderes als eine clevere Drehbuchidee. Und damit spielt der Film ja auch so ein bisschen, dass das einfach eine Sache ist. Da schauen wir mal, was daraus wird. So, das macht vielleicht dem Film am Ende auch so ein bisschen den Garaus aus, dass er eigentlich keine so konsequente Vorstellung davon hat, wie man diese Idee zu Ende binden kann, wie man wieder zurückkommt in eine normale Welt, in der alles wieder stattfindet, wie es so normal sein könnte. Und gleichzeitig hat man auch das Gefühl, wir leben jetzt in einer Welt, der fehlen die Beatles und Coca-Cola und Oasis.
Und aber die Zigaretten.
Und Zigaretten. Aber es ist doch irgendwie doch sehr unsere Welt. Ne? Es ist doch sehr Ed Sheeran, es ist doch sehr, die Menschen sind in Social Media verhaftet. Und am Ende gibt es ja dann diese große Auflösung, wo dann er im Grunde der Musikindustrie gegen das Bein pinkelt und sagt, okay, jetzt gibt's alles kostenlos zum Download. Ja. Mhm. Was finde ich an sich auch eine merkwürdige Pointe ist, weil ja gerade die Beatles die Band sind, mit deren Songrechten am meisten Geld gemacht werden kann, worunter der Film selbst leidet, weil alleine, so habe ich es zumindest nachgelesen, der Film hat ein Budget von 26 Millionen Dollar und allein 10 Millionen Dollar ging für Hey Jude raus, das am Abspann läuft.
Ach so.
Das ist eine heftige Nummer, muss man so sagen.
Das ist ja unglaublich.
Ja, also 10 Millionen, man muss dazu sagen, 10 Millionen für Hey Jude und für alle Coverrechte. Aber alleine das Abspielen eines Songs der Beatles ist so teuer, dass der Film das ja nicht hätte leisten können.
Das ist ja wie bei Indiana Jones 5, ne? Da wurde ja Sgt. Pepper eingespielt. Ja. Du hörst ja einfach zu selten Beatles-Lieder, weil sich das keiner leisten
genau,
kann.
Genau, so ist das. Ne? Also man wundert sich manchmal, wenn man Beatles-Songs irgendwo hört, aber oftmals sind es dann Coverversionen. Ich kann mich erinnern, bei American Beauty zum Beispiel wird am Ende ja auch Because gespielt, mhm, aber eben nicht von den Beatles, sondern von Elliott Smith, weil es mhm günstiger war. Das ist natürlich schon etwas merkwürdig und auch deswegen merkwürdig, weil Paul McCartney und Ringo Starr ja im Grunde den Daumen nach oben gehoben haben für den Film, für Yesterday. Aber es gibt ja die Anekdoten von Paul McCartney, dass er sich das so angehört hat, was Richard Curtis da plant und sich einfach nur gedacht hat, okay, das kann nicht funktionieren.
Right.
Das ist doch Irrsinn. Und dann hat er es einfach vergessen und dann wurde es aber trotzdem gemacht, weil es ja nicht nur an den Beatles liegt.
Das sowas ist ja gemein.
Aber am Ende soll es ihm sehr gefallen haben.
Wie der Bowie-Film Der Untergang Star mit Child oder Starman, der keinen einzigen Bowie-Song benutzen durfte.
Ja, ne? Genau. Ja. Das
also,
ist schon schwierig.
Ich merke schon, du magst den Film nicht. Er wurde ja auch verrissen. Ich halte ihn für einen von 5 besten Filmen von Danny Boyle. Er wurde verrissen. Vor allen Dingen, du hast es ausgespart, ich bringe es jetzt zum Ende dieser Besprechung, dieses Films, für eine Szene, die ich für die absolute Meisterschaft von Richard Curtis halte. Für die wahrscheinlich beste Szene, die er jemals geschrieben hat. Vielleicht auch die beste Szene, die Danny Boyle als Regisseur angeleitet hat. Nämlich das Wiedertreffen mit einem ganz bestimmten Menschen. Mhm. Diese beiden Agenten, ne, diese geheimen Agenten, die ihm eigentlich zugewandt sind, stecken ihm einen Zettel zu, mhm, Jack, und sagen, hier ist eine Adresse, da solltest du mal hinfahren. Mhm. Und was dann passiert, wird einhellig verrissen und gesagt, wie konnte Danny Boyle sowas nur tun? Aber ich halte das, wie gesagt, das also für eine kongeniale Idee, die Curtis und Boyle gehabt haben. Er fährt nämlich an die Küste, mhm, an ein Haus, ein leerstehendes Haus, einsames Haus, klopft dort
direkt
an.
Direkt am Strand, ne?
Also direkt am Strand. Und Robert Carlyle, der Schauspieler, also ein Danny Boyle-Alumni, mhm, öffnet die Tür und du erkennst es an der runden Brille, dass er John Lennon ist. Mhm. Ne? In dieser Welt lebt John Lennon. Und Hamish Patel kann das überhaupt nicht fassen. Und dann kommt eine sehr kurze Szene. Die macht Spaziergänge am Strand,
ja,
sitzen sich beim Tee gegenüber. Die Szene dauert vielleicht 4 Minuten, ist wunderschön fotografiert. Und den Dialog, den die beide dann führen, ist wirklich in seiner Sparsamkeit, die gleichzeitig ganz viel aussagt, unerreicht im Schaffen beide. Ne? Robert Carlyle erzählt dann als John Lennon, ich hatte, ne, klar, mir geht's gut. Ich hatte ein glückliches Leben und was heißt schon Erfolg? Glücklich zu leben bedeutet einfach, das ist ja schon der größte Erfolg. Ne? Klar, das klingt alles wie eine Binsenweisheit und Phrase, man muss das aber alles sehen. Ne? Ich habe die Welt umsegelt und um die Dinge gekämpft, an die ich geglaubt habe und ich habe gewonnen. So. Und dann geht es ja irgendwann um seine Frau. Ne? Dann sagt er, ja, meine Frau, ich habe auch um sie gekämpft, aber es gab Komplikationen. Man kann sagen, es ist ein Seitenhieb, ne, von Boyle und Curtis, dass sie Yoko sterben lassen, ne, dafür, dass John Lennon lebt. Ne? Aber er sagt, ich habe um sie gekämpft und es gab Komplikationen, ne, aber letzten Endes, it all went fab, sagt er. Ne? Und da sitzen sie am Strand gegenüber und dann fragt dann, also Hamish Patel, wie alt sind sie denn jetzt? Ja, sagt er, ich bin 78. Sagt er, fantastisch, sie sind 78. Und dann antwortet Lennon, ich glaube, sie brauchen psychiatrische Hilfe. Und dann sagt Hamish Patel, jetzt nicht mehr. Und das ist der Moment, in dem er beschließt, zu erkennen, was Erfolg und Glück eigentlich bedeutet.
Denn man wird da nicht erschossen.
Ja, und einfach, man muss auch gar nicht, man muss nicht so tun, als wäre man ein Beatle. Ne, Erfolg bemisst sich anders. Das klingt alles wie aus dem Ratgebermagazin, das weiß ich auch, aber man muss diese Szene wirklich gesehen haben. Und für diesen Auftritt, also Robert Carlyle sieht auch aus wie John Lennon, das ist sehr gut gemacht. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es allein an der Scheitelfrisur und an der roten Monokelbrille liegt.
Ist auch ein sehr jung gebliebener 78-Jähriger, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Aber das ist für mich der Höhepunkt des Films. Und das war genau der Moment, den Jack auch benötigt, um zu sagen, er macht diesen Beatles-Quatsch nicht mehr mit.
Ich finde, um ehrlich zu sein, es war genau der Moment, wo der Film mich komplett verloren hat.
Wie alle anderen auch, ja.
Die John-Lennon-Szene ist tatsächlich an Seifigkeit und an Verlogenheit kaum zu überbieten.
Wieso denn verlogen?
Naja, weil er John Lennon als gebrochene Figur im Grunde nachträglich versucht zu retten und im Grunde aus ihm so eine Art Esu-Guru macht, der die Welt verstanden hat. Wobei, er tritt nicht so auf. Es ist nicht so, dass er Ratschläge gibt in dem Sinne, ja, folge mir und alles ist gut. Das ist eigentlich eher der echte John Lennon, der mit seinen Dämonen kämpft und am Ende dann doch diesen Dämonenkampf verkauft für die Welt und sagt, das ist im Grunde die Möglichkeit, wir können uns alle befreien.
Aber was soll denn sonst machen? Hätte er da am Strand sitzen sollen und sagen müssen, ich wäre gern berühmt geworden?
Das glaube ich nicht. Das wäre ja auch ein bisschen albern, ja, in der Situation. Und das ist ja jetzt nicht falsch, dass er als Ratgeber auftritt, wie man versucht, die Liebe zu bekommen. Also sein Rat ist ja im Grunde nur, sag die Wahrheit, dann wird schon alles gut werden. Und das wird es am Ende für ihn persönlich ja auch. Auch wenn alle Beatles-Songs kostenlos verscherbelt werden für die Welt. Aber gleichzeitig hat man trotzdem so das Gefühl, dass dieser John Lennon nicht der John Lennon der Beatles ist und dass dieser John Lennon eigentlich uns nichts anbietet, was irgendwie das Gefühl vermitteln könnte, dass man dem folgen würde. Also es ist ein netter alter Mann, der vielleicht die richtigen Tipps gibt, der zur See gefahren ist, der so ein bisschen malt und so das Glück für sich gefunden hat. Aber das war es dann auch schon. Und in dem Moment habe ich mich dann wirklich gefragt, aber ist es das, was die Beatles ausmacht? Ist es nicht gerade nicht dieses Zufriedensein mit der Welt, sondern eigentlich eher dieses, wir kommen aus einer Zeit, wo wir gerade aus dem Krieg rausgegangen sind, alle Menschen sind bieder und versuchen sich irgendwie so ins Leben zurückzuhangeln und die Beatles kommen dann mit diesem Verspielten, mit diesem Anarchistischen, mit diesem auch gebrochenen teilweise, dass sie versuchen, in so eine ganz merkwürdige neue Form zu gießen, die dann irgendwie die Welt doch begeistern kann. All das kommt bei diesem John Lennon überhaupt nicht rüber, sondern eher nur einfach ein Mensch, der irgendwo mit sich Frieden gefunden hat.
Ja, ich glaube, es war Richard Curtis einfach wichtig, der Ermordung John Lennons einfach was Positives entgegenzusetzen, indem er halt das Idyll eines alten Mannes inszeniert, genau, ja, der niemals in New York gelebt hätte, um dann dort 1980 erschossen zu werden im kalten Dezember. Ich glaube, dass das einfach wichtig war. Deshalb dieser Gegensatz auch zwischen Land und Stadt einfach. Auch das ein Fanservice,
ja,
der einfach eine Wunschfantasie darstellt. Denn wenn man die Wahl hätte, ich meine, wie würde man sich denn entscheiden? Das ist eine perverse Frage, aber wie würde man sich denn entscheiden, wenn man sagt, hätte man lieber den Lennon, der die Welt so aufgerüttelt hat, um dann dafür erschossen zu werden, oder lieber einen Mann, der stimmt, glücklich alt wird? Ne?
Das ist also, ja, die Idee dahinter.
Ne? Und ich hätte lieber den Mann, der glücklich alt wird. Ich war ja eh nie Lennon-Fan. Für mich, ne, für mich war das eher der uninteressanteste der Beatles. Ne? Ich fand immer McCartney am besten, dann George Harrison und Ringo zumindest noch lustig.
Vielleicht ist Danny Boyle oder vielleicht Richard Curtis der große Lennon-Fan und wollten ihm etwas geben, was ihm versperrt war im Leben.
Ja.
Ne? Das eine letzte Wiedergutmachung oder sowas. Aber was denkst du denn jetzt so in diesem ganzen Beatles-Öre? Die Beatles sind ja nun nicht unbeschlagen fürs Kino. Wenn man jetzt an A Hard Day's Night denkt, so vom Anfang her, Yellow Submarine. Also die Beatles sind auch Kino, kann man gar nicht wegdenken. Mhm. Und auch da, finde ich, läuft der Film so ein bisschen auf ein Abstellgleis. Also diesen sehr, sehr schönen und chaotischen Film, auch Help ist zwar etwas merkwürdiger und weniger gelungen, aber natürlich trotzdem faszinierend in seinem Chaos. Es gibt kein Chaos und keine Anarchie in diesem Film.
Das in Yesterday? Also, oder genau. Ja, klar. Nee, überhaupt
also Yesterday hat gar keinen Beatles-Film-Atmosphäre von vorne bis
hin. Das ist richtig, der hat kein Chaos. Also er versucht, die Beatlemania ein wenig nachzuerzählen in so einer Montage an Live-Auftritten, die Jack da hat, oder auch bei diesem Homecoming-Gig at the Sea. Mhm. Aber stimmt, es ist überhaupt kein Hihi-Hilfe-Film. Ne? Genau. Ich muss dann immer an Ringo denken mit dem Schellenkranz, wie er so im Erdboden sitzt. Das ist irgendwie dieses Möbelstück, was in die Erde eingelassen ist, wo man nur seinen Kopf dann rüber sieht. Ja. Naja, also kommen wir mal zur Schlussbewertung. Danach sprechen wir noch über einen Film von dir. Für mich einer der 5 besten Filme Danny Boyles und ich gebe dem Film 5 Sterne.
Und was wären deine anderen Filme, die du von Danny Boyle besonders gut findest?
Achso, ja. Beiden? Sunshine auf 1.
Ah, ja, genau.
Sunshine
ein unterschätzter Film,
finde ich. Ja, und egal, was man guckt, es gibt so viele Filme, die von diesem unterschätzten Film gestohlen haben. Licht- und Klangdesign von Interstellar. Mhm. Da habe ich Danny Boyle auch mal drauf angesprochen. Da war er Gentleman genug, um nur well zu sagen oder yes. Ne? Es bedient sich dem gleichen audiovisuellen Vokabular. Oder jetzt auch hier Project Hail Mary mit der Reparatur des Planeten. Und ja. Die Sonne ist Sunshine-Material.
Stimmt.
Es gibt so viele Filme, die sich indirekt auf den beziehen und der nie gewürdigt wurde. Also Sunshine wäre meine Nummer 1. Auf 2, 28 Days Later. 3, Trainspotting. 4, Yesterday. Und 5 wäre entweder Steve Jobs oder 28 Years Later.
Ich finde auch, Steve Jobs ist ein unterschätzter Film. Also das liegt
nein, unterschätzt. Er hat seine Nominierung bekommen.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, er ist kein Film, der sich gehalten hat. Ne? Die Idee ist ja schon recht clever. Da ist ja im Grunde ein Aaron Sorkin-Film vom Drehbuch her schon sehr stark irgendwie geprägt. Aber auch da hast du ja so einen schönen Twist zu diesen verschiedenen Momenten. Michael Fassbender, wie er sich verändert von einem zum nächsten.
Ich will nie vergessen, wie er in die Toilette steigt.
Ja.
Das soll Steve Jobs ja wirklich gemacht haben.
Stimmt.
Aber sich abzukühlen, barfuß in eine Toilette gestiegen.
Ja, das ist krass eigentlich.
Büro. Also, wer macht denn sowas?
Ja, kann man sich schwer vorstellen.
Ja.
Ich finde, Fassbender macht das auch ganz toll. Also diese ganze Verkörperung irgendwie, dieses Gebrechliche am Ende. Ne?
Mhm.
Und am Anfang dieses Hyperagile, das ist schon gut gemacht.
Und welche sind deine Top 5?
Gar nicht so viel anders als deine. Bei mir ist wahrscheinlich 28 Days Later. Das wäre es früher gar nicht gewesen, aber nachdem ich mich vor allem wegen dir nochmal mit diesem ganzen Zombie-Genre auseinandergesetzt habe, ist mir erst so ein bisschen bei dem Film, beim Wiedersehen aufgefallen, was der Film für Dinge macht, die all die anderen Filme aus diesem Bereich gar nicht können. Und das hat mich schon nachträglich sehr fasziniert. Also unabhängig davon, wie gelungen jetzt diese Aufgüsse sind. Aber da steckt viel drin irgendwie. Das hat sehr viel mit der Zeit auch zu tun, wann der Film entstanden ist. Aber der Film ist gleichzeitig eben wahnsinnig vorausschauend. Er ist in seiner Machart, eben mit diesen so billig wirkenden Handkameraästhetik, unglaublich zielführend. Und ja, also mich gruselt es da auch irgendwie. Aber jetzt nicht, weil diese Schockszenen so krass wären. Das gibt da gar nicht so viele und wenig Blut eigentlich.
Bei Days meinst du jetzt?
Ja, genau.
Der hat so gut wie gar kein Blut.
Genau, ja. Aber es gibt halt ein unglaublich merkwürdiges Gefühl von einer Welt danach. Und das ist eigentlich das Schwerste überhaupt zu erzeugen.
Ja, zumal Boyle ja, der komplett digital gedreht hat, da auch wieder in den Rang eines Indie-Filmers zurückgekehrt ist und über sehr gut geschnittene Szenen in frühmorgens gesperrten Sommerstraßen in London, die er sperren durfte, halt das Gefühl einer ausgestorbenen Stadt inszenieren konnte. Auch die sozusagen das Comeback der rennenden Zombies, das wollten ja Garland und Boyle unbedingt machen. Es waren nicht die ersten rennenden Zombies, die gab es ja irgendwie in Return of the Living Dead 85, aber es waren halt andere. Und Boyle hat ja gesagt, irgendwie, wer fürchtet sich denn von langsamen Schleichern, die Hände nach einem ausstrecken? Ich sehe es andersrum, für mich sind die langsamen Zombies immer gefährlicher. Aber das war ein komplett fresh erzähltes Sujet.
Genau. In der Zeit gab es ja eigentlich auch noch kein Zombie-Genre, das so offen da war, wie es dann später eben.
Ja, also Garland als Autor meint er ist PlayStation-Zocker gewesen und ohne Resident Evil hätten die Zombies ihr Comeback nicht geschafft.
Man spürt ja auch die Resident Evil-Ästhetik in dem Film.
Ja.
Also das ist nicht von der Hand zu weisen, ne, dass er sehr viel davon genommen hat und versucht hat, die Idee dahinter einzupflegen, seine eigene Vorstellung davon, was Zombies sein können.
Ja. Gut.
Ja, aber abschließend für mich, also für mich ist Yesterday eher ein 2-Sterne-Film. Habe ich bisher noch nicht erwähnt, aber ich muss schon zugestehen, dass die Chemie zwischen Lily James und Hamish Patel schon da ist. Und das ist schon ein süßes Paar. Also man guckt sich das auch gern an. Also es ist nicht so, dass der Film irgendwie in die falsche Ecke abbiegt, was diese ganzen grundsätzlichen Comedy-Elemente und Romantik.
Es ist ein bisschen, es passt zu Richard Curtis und es ist auch ein inflationär benutztes Wort, aber das Konservative ist natürlich in vielen Dingen dort angelegt. Nicht nur daran, dass man eine 60er-Jahre-Band versucht, für die 2010er-Jahre neu zu erzählen, sondern dass sie ihn ja, wie sie sagt, schon liebt, seit sie Kinder sind.
Genau,
komisch.
Also, man wollte so ein bisschen, glaube ich, darauf hinaus, dass das etwas ist, das fürs Leben ist. Ne? Also, es ist schon sehr, sehr schmalzig, was das angeht. Aber die können das beide ganz gut verkörpern. Ich finde Lily James sowieso eine Schauspielerin, die eigentlich sehr viel Aura halt hat.
Ja.
Ohne dass man, also auch in allen ihren Rollen wirkt sie jetzt nicht so, als würde sie die Welt wegspielen können.
Aber die Konsequenzen des Ganzen, er sagt auf offener Bühne in Wembley, diese Songs sind nicht von mir, sondern von John, Paul, George und Ringo. Mhm. Da muss die Welt doch fragen, wer sind denn John, Paul, George und Ringo? Genau, wo leben die? Die müssen ihn festnehmen, verhören. So die Bobbys kommen dann, die britischen Bobbys, und führen ihn dann erstmal ab und sagen, jetzt erzähl mal, wo sind diese vier Leute?
Wo sind die Typen abgeblieben? Ja. Genau. Also irgendwo im Knast gesteckt. Komisch. Oder so, in der Sowjetunion.
Ja.
Ja, aber gleichzeitig muss ich trotzdem noch dazu sagen, ich hätte mir mehr gewünscht, mehr Beatles-Feeling, mehr Verständnis für die innere Logik dessen, was die Beatles-Kunst ausmacht. Und ich finde, der Film hat zwiespältigerweise auch ein merkwürdiges Verhältnis dazu, was die Beatles heute irgendwie darstellen als Kommerzprodukt. Ne? Man muss ja dazu sagen, ohne dass das jetzt auf Paul McCartney und Ringo Starr allein zurückgeht, aber natürlich sind die Beatles, verkaufen die sich sehr gut, verkauft ihre Produktionsfirma, verkaufen sie diese Musik als Nostalgieprodukt für all uns Menschen, wie als würde das etwas sein, ein letzter heiliger Gral einer Zeit, die nicht mehr existiert. Und die Frage dieses Films wäre ja eigentlich, was ist denn die Beatles-Musik heute für uns eigentlich wert? Was wäre sie denn in unserer heutigen Zeit? Und das ist tatsächlich, dieses Problem kannst du gar nicht auflösen in solch einer Filmgeschichte.
Nee, das stimmt. Man sieht es nur in kleinen Szenen. Ne? Also ja. wenn der Manager sagt, wir können ein Album nicht Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
Ne? Sowas. Ne? Ja. Also ich finde eigentlich, das ist schon gelungen, zu versuchen, die Plattenindustrie so ein bisschen auf den Kieker zu nehmen. Aber das Sujet, mit dem das passiert, also die Beatles, sind eigentlich das Falsche, weil sie natürlich die absoluten Profiteure sind eines Systems, was am Ende vor allem diejenigen verkauft, die eine große Marke sind, diejenigen verkauft, die sehr viel Nostalgie mitbringen, diejenigen verkauft, die irgendwo nicht nur in eine Richtung tendieren, sondern in sehr viele verschiedene emotionale Kategorien. Und das können die Beatles, ne? Und wie gesagt, hätte es spannender gefunden, dieses grundsätzlich Infantile, was die Beatles ja auch ausmacht, mehr im Film präsentiert zu bekommen oder irgendwo vermittelt zu bekommen. Da habe ich irgendwie nicht so richtig das Gefühl gehabt, dass das Danny Boyle und Richard Curtis gelungen ist.
Gut, muss ich akzeptieren. Dann kommen wir zum nächsten Film, ein Film, den Marc vorstellt.
Genau.
Also aus unserer Rubrik Lieblingsfilme, nämlich Ghost World, der Fortsetzung von Ghost Nachricht von Sam.
So eine Art, ja.
Habe ich zumindest gehofft, als sie mir den Präsentation.
Hast du gehofft, dann hast du dir angeschaut und warst bitter enttäuscht, dass das nicht so ist.
Ja. Aber dann schieß mal los. Wieso hast du den ausgesucht, einen Film, von dem ich mal behaupten würde, dass ihn eigentlich keiner kennt?
Ja, tatsächlich ist Ghost World immer noch ein absoluter Geheimtipp. Der ist so ein bisschen in der Zeit entstanden, als diese große Teenie-Filmwelle wieder hochgekommen ist. Also diese ganze American Pie und Konsorten. Auch so ein bisschen im Umfeld von American Beauty. Eine der beiden Hauptfiguren spielt Thora Birch, die ja jeder aus American Beauty kennt.
Die heute keiner mehr kennt, ne?
Was ist aus ihr
geworden?
Sie war aber gerade wieder in den Medien, weil sie sich als bisexuell geoutet hat. Das, also war mir jetzt neu, aber ich glaube, ist jetzt niemand, der sich da irgendwie überraschend vom Stuhl fällt, wenn er sowas heute hört. Ne? Mhm. Aber Thora Birch und die sehr junge, aber noch nicht ganz so junge Scarlett Johansson. Beide spielen Teenager in einer Schule, die irgendwie ihren Highschool-Abschluss machen und jetzt rauskommen in die Welt und nicht so genau wissen, was sie überhaupt von der Welt wollen, aber immer noch so ein bisschen gefangen sind in dieser Situation, eigentlich nie so richtig dazugehören zu können in der Schule und ihre eigene Welt sich selbst gebaut zu haben. Man sieht sehr viele Szenen am Anfang, die wahnsinnig verschroben sind und sehr sarkastisch. Man sieht beide zum Beispiel in einem Café sitzen und sich lustig machen über andere Menschen. Dabei sieht man einen Typen, der über den sie sich dann Gedanken machen, was er vielleicht in seinem Leben sein könnte. Ein Zombie-Paar, ein Gothic-Paar, deren Lebensgeschichte sie sich ausmalen. Es gibt noch einen anderen Typen, gespielt von Brad Renfro, der damals auch noch so am Anfang seiner Karriere war, Josh, dem sie so ein bisschen verfolgen. Das ist für beide so ein bisschen das Love Interest. Und sie wollen sich nicht so richtig eingestehen, dass sie verknallt sind in den Typen. Und er kann mit ihnen eigentlich auch nicht so richtig was anfangen. Was aber an dem Film sehr schön ist, er ist ein großer Zwitter aus einem Film, der versucht, eine Graphic Novel ins Leben zu bringen. Zu der Zeit waren Graphic Novels noch nicht so wirklich Vorlage für Kinofilme. Inzwischen gibt es ja schon einige, die auch sehr beliebt sind und auch Preise abgestaubt haben. Denk mal an Blau ist eine warme Farbe. Ne? Der hat ja sogar in Cannes die Goldene Palme gewonnen.
Ja, und war Scarlett Johansson bei Ghost in the Shell?
Ja, tatsächlich hat sie ja in der Realverfilmung von Ghost in the Shell.
Sagenhaft schlechter Film.
Ja, kann man nicht ernst nehmen. Ne? Mhm. Liegt aber vielleicht auch ein bisschen daran, dass die Vorlage sehr gut ist, ne? Und der Film auch einen gewissen Stellenwert in der Filmgeschichte hat und deswegen es schwer war, das umzusetzen, das muss man einfach dazu sagen. Und das vielleicht auch gar kein Filmstoff ist, den man als Realverfilmung wirklich gut machen kann. Denk mal an Akira, das ist dasselbe Problem. Als Realverfilmung wäre das nicht sonderlich sinnvoll. Und
ja, das ist Development Hell, Akira. Ja? Also Akira ist seit Jahrzehnten in der Development
Hell. Genau, ja, weil das nicht funktionieren würde. Ja. Also wenn man sich den Film anschaut, und er hat ja einen großen Mythos, ne? Das ist ja der erste Anime, das im Westen durchgedrungen ist und auch diesen Hype dann so ausgelöst hat am Anfang.
Ja, du müsstest das so machen wie hier Taugenichts. Robert Rodriguez, was hat der nochmal? Battle Angel.
Ja, genau, Battle Angel.
Ja, so müsste man das vielleicht machen.
Ja,
dann könnte man Akira drehen.
Ich denke mal, in der Richtung würde man das dann auch machen. Aber wie gesagt, wenn man sich den Film einmal anschaut, wird man schon recht schnell bemerken, es ist schwer, den umzusetzen. Und diese Triebenergie, die in dieser Art von Animation steckt, ne, der Film arbeitet ja auch sehr stark mit dem, was Zeichnungen können, mit dem, wie mit Farben, mit wie erzählt werden kann anhand eben von Bildern, die man sich ausdenkt. Die gezeichnet sind, das könnte man schwer umsetzen, glaube ich, filmisch in der Form. Zumindest hatte man nicht dieselbe Idee, die der Film verfolgt. Aber ausdrücken wollte ich eigentlich nur, dass Ghost World eher an dem Anfang einer Welle steht von Filmen, die sich Graphic Novels als Vorlage nehmen. Persepolis ist ja auch ein gutes Beispiel. Und das ist ja längst etabliert. Ne? Aber zu der damaligen Zeit war das nicht etabliert. Und das Interessante ist, es handelt sich um eine Vorlage von Daniel Close, ist auch einer der ganz großen Meister. Der Comic-Kunst und zum damaligen Zeitpunkt auch schon sehr bekannt und auch berüchtigt für seine Comics. Und mit dem war er sehr erfolgreich auch mit Ghost World. Allerdings ist der Film etwas anders geartet als die Graphic Novel. Die ist sehr lakonisch, recht kurz auch. Handelt eigentlich nur von diesen beiden Mädchen und was sie so tun und wie sie irgendwie versuchen, diese sehr merkwürdige Alltagswelt zu erobern und irgendwie einen Platz darin zu finden, die sie eigentlich nicht so wirklich annehmen kann und die mit ihnen nicht viel zu tun haben will. Ne? Deswegen auch eine Ghost World, eine Geisterwelt. Man sieht in der Graphic Novel auch immer irgendwelche Graffitis an Wänden, wo dann Ghost World steht, ohne Sinn und Verstand. Einfach um klarzumachen, dass diese Welt irgendwo eine entleerte ist, eine, mit der man nicht wirklich zurechtkommen kann, wenn man eben so ist, wie diese beiden Hauptfiguren.
Ist das ein Das ist kein Generation X-Film mehr, ne?
Nee, das würde ich
Das ist nicht sagen. Wie Clerks. Clerks war ja trotzdem nicht lange vorher, ne? Clerks, glaube ich, war schon 94 oder 95.
Ich würde den so ein bisschen in die Mitte positionieren und das ist das Problem. Du hast natürlich noch nicht diese Generationenlogik, wie sie dann später aufkommt, bei der Generation
Millennials.
Oder Millennials, ne? Die sind noch nicht so ganz drin, so halb schon. Man hat dieses Gefühl von Anfang an, dass Ghost World natürlich eine Coming-of-Age-Geschichte ist, die zeigen möchte, was bedeutet es denn als Außenseiter in die Welt zu gehen. Und der Film findet dann aber einen ganz guten Dreh, indem er eine Figur einbringt, die in der Graphic Novel nur eine ganz kurze Rolle spielt, aber in dem Film in den Mittelpunkt drückt. Sie wird gespielt von Steve Buscemi, der so einen Typen darstellt, der im Grunde noch zu Hause so zwischen seinen eigenen Platten lebt und eigentlich im Grunde von der normalen Welt abgeschieden. Der sammelt alte Bluesplatten aus den 30er Jahren und ist an sich so, was sein Habitus angeht, natürlich so der typische Neurotiker, der gar nicht so wirklich weiß, wie er denn mit vor allem jungen Menschen umgehen würde. Und der wird von den beiden gesehen in diesem Café, in diesem Diner, in dem sie sich befinden. Und den verarschen sie mehr oder minder, indem sie praktisch für ihn ein Date ausmachen. Er geht zu diesem Date und wird dann da mehr oder weniger abserviert, so in der Form. Und der ist natürlich total traurig. Und das macht wiederum Enid, also die von Thora Birch gespielte Hauptfigur, dann doch irgendwie nachdenklich und auch traurig. Und während ihre Freundin Rebecca so langsam im Leben ankommt, einen ersten Job hat, auch mit ihr eigentlich zusammenziehen will, versucht sie sich so ein bisschen in diese Welt hineinzubegeben von Steve Buscemi und lernt ihn näher kennen, indem sie ihn auflauert und dann so ein bisschen mit ihm ins Gespräch kommt. Und die beiden kommen einander so weit näher, dass sie auch einmal miteinander schlafen. Was für ihn dann der Anschluss wäre, eigentlich eine Beziehung zu führen. Sie weist ihn dann allerdings komplett ab, weil ihr das zu viel ist und weil sie vielleicht auch das Gefühl hat, das war dann doch nicht das Richtige. Das Interessante, was danach allerdings kommt, ist, dass er dann doch eine Freundin findet, nämlich dieses Date, was gescheitert ist, wärmt er praktisch oder wärmt sie durch Zufall wieder auf, die nicht gekommene, also die sozusagen nicht da war. Und ist eine sehr, sehr hübsche, adrette Blondine, aber anscheinend interessiert auch an Sonderlingen. Und es kommt dann zu einer Beziehung zwischen den beiden, was wiederum für Enid ein großes Problem ist, weil sie eifersüchtig wird. Und gleichzeitig ist sie noch so ein bisschen in der Findungsphase, was ihren Job angeht. Sie ist in so einer Art Kunstnachhilfe. Das sind so Nebenszenen des Films, die doch ein bisschen absurd gelagert sind, wo dann praktisch ein bisschen eine Persiflage auch auf ja, so Kunstlehrerinnen, die versuchen, irgendwie die Welt zu ergreifen, so in ihrer linken Bubble drin hängen und ihnen das Gefühl vermitteln, was es denn bedeutet, Schmerzen zu empfinden und zu Kunst zu machen und sowas. Das wird da ganz gut durch den Kakao gezogen. Der Film ist wirklich sehr witzig, größtenteils eben sehr auch mit so einem Teenie-Humor, sehr garstig. Aber er ist am Anfang ein anderer Film, als er dann am Ende rauskommt. Am Ende wird er immer mehr zu einer sehr melancholischen Betrachtung darüber, wie man eigentlich Schwierigkeiten hat, vernünftig ins Leben zu kommen. Und er findet eine sehr starke Metapher, die am Ende dieses Films schließt und die Hauptfigur ins Leben überführt, die man auch doppelt deuten kann. Man kann sie tragisch deuten, man kann sie eben auch sehr positiv deuten. Das ist, der lässt der Film völlig offen, die allerdings einem wirklich nachgeht. Also das behält man bei. Es ist eine Szene, die sehr, sehr intensiv so von der Art ist, auch wenn sie sehr im Stil des Films gehalten, ruhig und still ist.
Warum hat man von dem Terry Zwigoff oder Zwigoff eigentlich nie wieder was gehört?
Das stimmt nicht ganz. Also erstmal ist er davor bekannt geworden durch eine Dokumentation, die Crump heißt. Der Name sagt schon, es geht um Robert Crump, um den Comic-Künstler.
Schrecklich.
Auf jeden Fall ist das Interessante des Films, dass es nicht nur um Robert Crump geht, sondern auch um seinen Bruder. Und beide sind, wenn man so will, das zeigt der Film eigentlich
deutlich. Wer lacht denn über Fritz the Cat?
Ob man darüber lacht, weiß ich nicht. Zu der damaligen Zeit, als er in der Gegenkultur aufgekommen ist, war das schon eine Sensation, dass jemand versucht, mit einem Tier solche Dinge anzustellen.
Rated R, okay.
Naja, klar, also der Film, du beziehst dich vielleicht jetzt auf den Film.
Ja, den Bakshi-Film vor allem. Genau. Die Comics würde ich gar nicht lesen.
Den fand Robert Crump tatsächlich selbst auch ziemlich hohl und auch nicht passend zu dem, was er so erfunden hat. Aber wenn man an diese Zeit denkt und diese Comicfiguren sich nochmal vor Augen führt und vieles, was er macht, ganz interessant sind zum Beispiel diese Sketchbooks, die gibt es im Taschenverlag. Da kann man praktisch von hunderten von Seiten sehen, was Robert Crumb so zusammengekritzelt hat. Und natürlich wirkt vieles heute im Lichte unserer Zeit rassistisch, sexistisch, teilweise dümmlich. Aber zu der damaligen Zeit, in dieser Gegenkulturbewegung, war es natürlich wahnsinnig aufrührerisch und subversiv. Und da steckte sehr viel, diese Hippie-Logik drin, ne? Das muss man dazu sagen, ne? Und deswegen ist Robert Crumb natürlich auch so eine Zeitgeistfigur. Wichtig, was das angeht, es gibt nicht nur diesen Dokumentarfilm von Zwigoff, sondern eben in Ghostworld taucht Robert Crumb mehr oder minder im Schatten immer wieder auf. Auf der einen Seite gibt es Bilder von ihm, Zeichnungen, die jetzt die Enid anfertigt, die von, ich glaube, es war nicht nur von Robert Crumb, sondern auch von seiner Tochter, die gezeichnet wurden. Und der ganze Film atmet so ein bisschen den Geist auch, die viele Geschichten von Robert Crumb ausmachen. Und später ist Zwigoff allerdings noch bekannt geworden mit Bad Santa, einer der lustigsten Weihnachtsfilme. Ich weiß nicht, ob du den mal geschaut hast, mit Billy Bob Thornton Kaufhaus-Weihnachtsfilm.
Stimmt, ja, doch, doch.
Der abgewrackt, also wirklich sehr sarkastisch, unglaublich komisch.
Ich habe den nicht gesehen, aber klar, der ist bekannt, hast du recht.
Ja, also ich glaube, er ist in der heutigen Zeit sogar, weil es ein Weihnachtsfilm ist, bekannter als Ghostworld. Mhm. Aber Ghostworld ist ein Film, der wirklich mehr Zuschauerinnen und Zuschauer verdient hat, weil er als Teenager-Komödie anfängt, aber als wirklich melancholisches Coming-of-Age-Drama am Ende ausgeht und weil sehr viel drinsteckt. Wie gesagt, Scarlett Johansson war damals, glaube ich, 16 oder 15.
Als er 84 geboren, das haut hin. Ja,
wurde bekannt natürlich schon durch den Pferdeflüsterer.
Und das Lost in Translation war auch, war da
2004 an der Kerbe. Ne? So zwei Jahre später kam dann Lost in Translation. Und danach war sie natürlich sofort bekannt, schlagartig und ist heute, ja, wie wir alle wissen, einer der größten Schauspieler in Hollywood. Ja, das war damals nicht abzusehen. Ne? Also man muss dazu sagen, diese Rebecca, die sie verkörpert, ist die wesentlich weniger starke Figur. Sie wirkt dann noch so ein bisschen, ich will nicht sagen pummelig, aber ungeformt. Und spielt natürlich im Grunde noch so ein bisschen mit diesem typischen Teenager-Bild, was man so kennt. Mhm. Also sie ist eigentlich nicht die starke Hauptfigur des Films und das ist anscheinend auch nicht so gewollt. Das ist in der Graphic Novel ein bisschen anders.
Ja, ich muss Ghost World noch nachholen. Ich habe den immer so vermengt mit Heathers. Heathers ist ja eindeutig ein Gen-X-Film von absolut. 88, den ich auch nicht gesehen habe.
Ja, in der Zeit entstanden ja auch sehr viele interessante Filme in diese Richtung. Ne?
Also ja, Heathers gilt als heimliches Meisterwerk. Mhm. Ich habe ihn nie gesehen und mir waren die Kritiken zu Ghost World auch bekannt. Und den habe ich dann auch immer gemieden, weil ich nicht genau wusste, worum es geht. Immer nur das Plakat mit den beiden Mädchen gesehen, aber dachte, das kann mich eigentlich nicht interessieren.
Ja,
aber das war anscheinend ein Fehler.
So, ja, ich bin mal gespannt, was du sagst, wenn du ihn schaust. Mhm. Also der Film ist auf jeden Fall etwas, das einem Dinge vermittelt, die man vorher nicht erwarten würde. Das liegt ein bisschen vielleicht auch, wie gesagt, an der Zeit. Also in dieser American Pie-Phase hat man jetzt von solchen Filmen nicht erwartet, dass sie tiefsinnig versuchen, auf die Welt zu blicken. Das tut dieser Film aber definitiv. Und es ist anders als Yesterday auch ein Musikfilm, der versucht mit dieser Idee von Musik.
Jetzt willst du mir noch einen reinwürgen.
Ja, muss ich. Kann ja nicht anders. Mhm. Wann ist sonst die Chance für mich? Ja. Sonst wirkst du mir ja immer eine rein, weil meine Filme in die falsche Richtung laufen. Aber ich wollte nur sagen, dass diese ganze Idee von Musik aus einer vergangenen Zeit, die man versucht irgendwie zu konservieren und für sich zu behalten, da natürlich eine andere Rolle spielt. Weil es sind Menschen, die sich mit Musik einrichten. Ne? Also Steve Buscemi lebt in dieser Musikwelt einer Zeit, in der nichts so wirklich für heute noch nachvollziehbar ist. Es ist nicht wie bei den Beatles, wo eigentlich jeder Mensch heute, jedes Kind versteht sofort, was ein Beatles-Song von einem will. Aber bei diesen Blueskünstlern, die man dort hört, ist es nicht ganz so einfach, das für sich nachvollziehbar zu machen. Aber der Film schafft es eben, diese Magie zu übertragen, eben von Steve Buscemi auch auf Enid, also auf Thora Birch, und zeigt auch wirklich Szenen, wie sie sich mit dieser Musik auseinandersetzt und davon profitiert. Und ich finde, das ist im Film oft selten, dass man das Gefühl bekommt, was Musik für einen Menschen wirklich ausmacht und wie viel sie verändern kann. Das schafft dieser Film ganz hervorragend von Anfang bis zum Ende. Hat auch einen sehr schönen Soundtrack, der auch nicht so bekannt geworden ist danach. Aber das liegt, wie gesagt, auch vielleicht an der Art der Musik.
Toll. Ja, es ist eine tolle Empfehlung von dir. Bin begeistert und werde den Film definitiv ansehen.
Das freut mich, wenn ich dich da überzeugen konnte.
Ja. Gut, dann Marc, bedanke ich mich bei dir für deine Teilnahme.
Danke, ebenso.
Und bis zum nächsten Mal. Ja.